In diesem Podcast geht es darum, wie du länger lebst. Klar, aber der Witz ist, dass wenn du dich strategisch aufstellst, um länger zu leben, du auch besser leben wirst. Warum das so ist und was du von diesem Podcast erwarten kannst, das besprechen wir heute. Herzlich willkommen. Mein Name ist Moritz Binder. Ich bin Arzt für Gesundheit und begrüße dich zu einer neuen Folge im Podcast Länger leben. Worum geht es in diesem Podcast? Es geht um Präventivmedizin und Gesundheitsförderung. Am besten trifft es in meinen Augen der Begriff strategisches Risikomanagement. Denn wenn wir frühzeitig unser individuelles Risiko für Erkrankungen in der Zukunft erheben und das dann systematisch attackieren, dann senken wir eben ganz gezielt das Risiko dafür, dass wir diese Erkrankung bekommen und erhöhen auf der anderen Seite die Wahrscheinlichkeit dafür, dass wir lange gesund bleiben und mit einer hohen Lebensqualität alt werden. Das klingt aber alles ganz schön theoretisch und deswegen nehme ich euch heute mit auf eine kleine Reise zu meinem Berufsstart. Denn ganz viel von dem, was ich heute mache, speist sich aus der Erfahrung, die ich in der Medizin gemacht habe, also dem, was mich da irritiert und umgetrieben hat. Und bevor ich aber gleich anfange herumzumeckern, möchte ich einmal aufzeigen, was die Medizin auch richtig gut macht. Weil ich habe eben in der Neurologie angefangen zu arbeiten und ich liebe die Neurologie. Also diese Metaebene der klinischen Neurologie vor allen Dingen mit Lernen, Motivation, Kognition, Bewusstsein, das ist einfach total spannend. Und die konkrete klinische Neurologie, die dann, wenn man die Neuroanatomie und Physiologie versteht und dann zum Beispiel mit einer körperlichen Untersuchung am Patienten ganz genau rauskriegt, wo im Nervensystem irgendwas hakt, das ist einfach das Coolste. Also die Neurologie ist das schönste Fach auf der Welt. Das war mein kleines Neuroplädoyer. Und auch grundsätzlich ist die Neurologie richtig gut geworden in dem, was sie tut. Also damals haben dann so ältere Kollegen aus anderen Fächern, die haben irgendwie gesagt, was, du gehst in die Neuro, da gibt es doch nur Diagnose and Adios. Also dass man die Leute halt so abfertigt mit irgendeiner Diagnose und ihnen gar nicht so richtig helfen kann. Und früher stimmte das auch. Deswegen hatten diese bisschen älteren Kollegen auch dieses Bild, weil in der Neuro, da kann man ganz klug akademisch daherreden, aber hat früher vor allen Dingen den Patienten gar nicht gut helfen können in vielen Punkten. Das hat sich aber geändert. Und ein gutes Beispiel dafür, das ist die Schlaganfalltherapie. Vor 30, 40 Jahren oder so, da hat man die Leute, wenn sie einen Schlaganfall hatten, ins Bett gelegt. Und dann hat man nach 4 Wochen geguckt, ob sie noch schlucken können, die Arme heben und was halt noch funktioniert oder was auch nicht. Und so war es dann. Und heute ist die Akutneurologie ein Paradebeispiel dafür, wie Karacho-Medizin mit einer sehr mechanistischen Denke auch richtig gut funktioniert und ihren Platz hat. Also wenn heute jemand so einen ischämischen Schlaganfall hat, wo ein Blutgerinnsel die Hirnversorgung unterbricht, dann machen wir zum Beispiel diese Thrombektomien. Also wir holen mit einem ganz feinen Draht dieses Gerinnsel aus dem Gefäß raus. Und das ist unwahrscheinlich. Also ich habe so viele Patienten gesehen, die schwerst beeinträchtigt vom Notarzt in die Klinik gekarrt wurden und vor 30 Jahren dann eben ans Bett gefesselt gewesen wären den Rest ihres Lebens. Und die aber heute ohne irgendwelche Residuen aus der Klinik spazieren. Das ist natürlich nicht immer so. Ja, es gibt da ein Zeitfenster und dann muss es auch gut laufen und so. Aber insgesamt ist es einfach unwahrscheinlich, was da heute möglich ist. Das ist richtig tolle Akutmedizin. Und im gleichen Atemzug kann ich aber sagen, dass es mich auch total irritiert hat, was wir da machen. Weil kein Mensch hat gefragt, was können wir denn den Leuten anbieten, damit sie den Schlaganfall eben nicht mit 60, sondern vielleicht mit 90 oder auch nie bekommen. Weil wir wissen ganz, ganz, ganz genau, wie es zu diesem Schlaganfall kommt. Die Pathogenese dahinter, wie die Atherosklerose über Jahrzehnte akkumuliert und stärker wird und dann irgendwann dieses Risiko, dieses absolute Risiko eben so hoch ist und es dann eben auch zum Schlaganfall kommt, das können wir ganz, ganz genau beschreiben. Und speziell die Neuro die wäre in meinen Augen prädestiniert für diesen echten präventivmedizinischen Gedanken, weil wenn man überlegt, woran sterben wir im Westen, also woran werden wir krank und woran sterben wir dann, dann gehen 80% aller Todesfälle im Westen auf 4 Ursachen zurück. Wir müssen die Raucher rausrechnen aus der Kalkulation, dann hätten wir noch ein bisschen mehr COPD und sowas. Aber wenn man die Raucher rausnimmt, dann haben wir die kardiozerebrovaskulären Erkrankungen, also Herz-Kreislauf, Schlaganfälle, Herzinfarkte, dann Stoffwechselerkrankungen, Diabetes, Fettleber, Krebs, onkologische Erkrankungen und als viertes die Neurodegeneration mit eben den Demenzerkrankungen, Parkinson und so weiter. Und die onkologischen Erkrankungen, die nehmen in gewisser Maßen eine Sonderrolle ein, weil die unterm Strich einfach schlechter kalkulierbar sind. Also dass die Pathogenese viel komplexer und auch unterschiedlich, je nachdem auf welche Krebserkrankung man schaut. Aber die anderen, die diese typischen westlichen Zivilisationskrankheiten, die sind ziemlich gut verstanden. Die sind sehr gut vermeidbar oder zumindest hinauszuzögern. Und da haben wir also einen riesigen Widerspruch zwischen dem, was möglich wäre und dem, was wir in der konventionellen Medizin anbieten. Und vielleicht mein Lieblingsthema, das ist die Demenzprävention. Also ich nehme euch zurück an meinen Berufsstart in die Neurologie. Ich liege da als junger Assistenzarzt in der Neurologie rum. Und da genau in der Neurologie sieht man dann viele Patienten, die zur Demenzabklärung kommen. Und was passiert da? Also die Ausgangssituation, die muss man sich einmal vor Augen führen, weil da ist ein immenser Leidensdruck. Bei allen Beteiligten, bei den Patienten selber, aber auch bei diesem ganzen sozialen System, in dem die stecken. Also die Angehörigen, die sind alle super verzweifelt. Ich werde das nie vergessen, wie die da oft standen und gesagt haben, bitte helfen Sie uns da. Also da gerät wirklich das ganze System ins Wanken, wenn der Opa oder die Oma auf einmal nachts auf der Straße steht oder in den Wäschekorb pinkelt oder die ganze Zeit erzählt, irgendjemand hätte sie beklaut oder sowas. Also das ist richtig Not. Und was machen wir dann? Wir machen im ersten Schritt ein bisschen Diagnostik. Klar, da machen wir ein Bild vom Kopf, so ein Schädel-MRT. Wir machen eine Liquorpunktion, also eine Nervenwasseruntersuchung. Da kann man dann so bestimmte Proteinverhältnisse beurteilen und sagen, Tau und Beta-Amyloid ist so und so. Und das spricht dann für die und die Genese und so. Und dann machen wir ein paar kognitive Tests. Da schicken wir dann manchmal den Biotler hin oder gehen selber und dann müssen die irgendwelche Zahlenreihen rückwärts aufsagen und so gibt es eben validierte Instrumente, mit denen man dann die kognitive Kompetenz oder Leistungsfähigkeit erfasst. Und dann gibt es eben so Diagnosekriterien und wenn die erfüllt sind, dann sagen wir, jo, Sie haben eine Demenz oder Diagnosekriterien sind nicht erfüllt. Sie haben dann, sagt man dann, ein mild cognitive impairment, also wir stimmen Ihnen zu, da stimmt irgendwas nicht, aber von der Demenz sind sie noch weit weg. Und die Therapie, die gibt es in dem Sinne nicht. Ja, also es gibt so ein paar Medikamente, die sind alle für die Katz. So haben wir das auch ein bisschen charmanter, aber so haben wir es verkauft, haben gesagt, ja, es gibt da schon Möglichkeiten, aber wenn man ganz ehrlich ist, man muss das sehr frühzeitig beginnen und dann ist auch nicht klar, ob das was bringt und so. Und wenn man sich nüchtern die Daten anguckt, genau, ist ein ganz anderes Thema. Aber dann ist wirklich der Mehrwert überschaubar. Das heißt, eine Therapie in dem Sinn gibt es nicht. Und dann haben wir den Leuten gesagt, kümmern Sie sich frühzeitig oder jetzt um eine entsprechende Versorgung. Schreiben Sie Ihr Testament. Wir wünschen Ihnen alles Gute. Das heißt, wir haben die Leute richtig abgefertigt. Die kommen in dieser größten Not und wir sagen, ja, Sie haben eine Demenz oder vielleicht auch nicht und tschüss. Und das ist jetzt gar kein Diss gegen meine früheren Kolleginnen und Kollegen, weil die alle super engagiert sind. Also das macht ja niemand in der bösen Absicht, sondern im Gegenteil, die haben echtes Anliegen und wollen sich gut um ihre Leute kümmern und sehen auch diese Not. Aber ein Riesenproblem ist halt, dass in vielen Köpfen und leider eben auch in den Köpfen meiner Kollegen die Demenz immer noch als so eine schicksalhafte, genetisch prädeterminierte Erkrankung ist. Das heißt, viele Leute denken, naja, Demenz, die kriegt man halt oder nicht. Und wenn man es hat, Pech gehabt und wenn nicht, Glück gehabt. So, und das ist einfach, das ist schlichtweg falsch. Also die Demenz ist nicht in dem Maßen schicksalhaft und genetisch vorbestimmt. Das ist auch, wenn man es richtig betrachtet, in meinen Augen gar keine Erkrankung des alten Menschen, sondern wie die Herz-Kreislauf-Erkrankung und die Stoffwechselerkrankung sind das Erkrankungen des Menschen im jungen und mittleren Lebensalters, die sich im späten, im hohen Alter manifestieren. Das heißt, wenn jemand Symptome hat und zur Abklärung in die Klinik kommt, in die Neurologie, dann ist das die Spitze des Eisbergs einer über Jahrzehnte andauernden Pathogenese. Und daraus speist sich natürlich jetzt die Implikation, dass wenn ich frühzeitig dieses Risiko, dieses individuelle Risiko, weil das hat ja jeder ein Risiko, an irgendwas krank zu werden und zu sterben. Und beim einen sind es eben mehr zum Beispiel die Stoffwechselerkrankungen, die dann irgendwann zur Dialyse führen, Niereninsuffizienz, tralala. Und beim anderen sind es eben die neurodegenerativen Erkrankungen. Und wenn ich dieses Risiko frühzeitig erhebe, dann kenne ich meinen Gegner. Und dann kann ich auch was dagegen tun, nämlich zum Beispiel mein Training spezifisch gestalten. Und wenn ich das tue, dann ist mittelfristig die Erfahrung, die Menschen, die ich begleite, dass sie sich auch viel besser fühlen als vorher, wo sie eben einigermaßen planlos durch den Wald joggen, zum Beispiel, wenn wir jetzt über Training sprechen, und so halbherzig an irgendwelchen Ernährungstipps festhalten, die sie mal auf Instagram aufgeschnappt haben oder sowas. Also wenn man da dieses System reinbringt, dann ist es aus meiner Sicht nicht nur ein No-Brainer auf die lange Sicht, sondern die Alltagserfahrung, die Art, wie ich mich fühle, wie ich im Saft stehe, wie ich Power habe, wie ich in Begegnungen aufmerksam sein kann, das verändert sich auch zum Guten. Und wenn ich zurückgehe, eben in meine Zeit in der Neurologie, wenn ich damals Prävention und Demenz in einem Satz erwähnt habe, dann wurde ich ganz komisch angesehen und eben teilweise heute immer noch. Obwohl es damals schon sehr motivierende Daten gab, ist jetzt auch noch nicht so lange her, 5 Jahre oder so. Und Gott sei Dank wandelt sich aber dieses Bild langsam. Also es gab jetzt im letzten Jahr ein paar deutsche Veröffentlichungen, die eben genau diese zwei Begriffe Prävention und Demenz oder Neurodegeneration im Titel dieser wissenschaftlichen Veröffentlichung hatten und man eben langsam versteht, dass diese sehr eindimensional und so übersimplifizierte Plaque-Hypothese, dass sie schlicht falsch ist, dass das einfach nicht mehr zeitgemäß ist und man die Demenz oder die Neurodegeneration, ich spreche mal von der Demenz, weil das die häufigste Manifestation ist, also Parkinson, es gibt ganz viele, es gab diese Ice Bucket Challenge vor einigen Jahren für die ALS, für die amyotrophe Lateralsklerose. Ja, da gibt es viele, aber die häufigste neurodegenerative Erkrankung, das sind eben die Demenzerkrankungen und davon die Alzheimer-Demenzerkrankung, dass man die eben mit einer multifaktoriellen Genese betrachten muss, wo diese genetischen Faktoren durchaus eine Rolle spielen. Also das ist gerade im Risikoassessment total wichtiger Baustein, zu gucken, okay, was habe ich denn von meinen Eltern für ein Gen-Package mitgekriegt, aber dass die Pathogenese eben viel vielschichtiger ist und man auch Nährstoffmangel mit reinrechnen muss, vaskuläre Genesen, Stoffwechselkomponenten und so weiter. Und dass eben dieses alte Bild, das sich leider, wie gesagt, in vielen Köpfen hält, dass die Demenz so ein unausweichliches Schicksal ist, weil man irgendwelche Gene mitgekriegt hat, das ist nur bei ungefähr 1% aller Demenzpatienten der Fall. Also dass man so eine Präsenilin 1, 2, 11p Precursor-Mutation oder irgendwelche komplizierten Sachen hat, die wirklich dazu führen, dass die Demenzdiagnose als eine Art unausweichliches Schicksal und häufig leider dann auch in früheren Lebensjahren, also ich meine jetzt damit so 50er Jahre irgendwie sich schon manifestiert, das ist eine absolute Rarität. Das ist super selten. Die meisten Demenzpatienten, die dann eben mit 60, 70, 80 in der Klinik bei uns aufgeschlagen sind, die muss man unter diesem ganzheitlichen Blickwinkel betrachten. Und inhaltlich möchte ich an dieser Stelle nicht darauf eingehen, wie wir diesen Potenzialraum zur Prävention füllen und nutzen können. Das werden wir an anderer Stelle zu Genüge tun. Ich möchte hier jetzt einfach auf dieses krasse Missverhältnis zwischen der tatsächlichen Versorgung, also dem Angebot, das wir zum Beispiel in der Neurologie den Demenzpatienten machen, und dem, was möglich wäre, vor allen Dingen mit Lebensstil eben hinweisen. Und dieses Vakuum, das da aus meiner Sicht entsteht, zwischen dem Möglichkeitsraum und der tatsächlichen Versorgung, das ist eben das, was mich immer so getrieben hat und was mich auch so unzufrieden gemacht hat. Also ich bin aus so vielen Visiten raus und dachte echt immer, fuck, was machen wir hier? Wir sind viel, viel, viel zu spät. Und das ist, was mich eben heute motiviert, das zu tun, was ich mache und wo ich totale Freude habe und Sinn erleben und weiß, dass es einen echten Unterschied in der langfristigen Gesundheitsbahnung vieler Menschen, mit denen ich dann arbeite, macht. Und das ist auch, womit ich diesen Podcast füllen möchte. Also was ich inhaltlich hier reinbringen möchte, was ich in all diesen Facetten diskutieren werde. Weil es eben für mich kein theoretisches Konzept ist, diese Gesundheitsförderung und Präventivmedizin, die irgendwie gut klingt, sondern ich habe das so viszeral erfahren und mich hat es richtig umgetrieben und letztlich dazu geführt, dass ich mich entschieden habe, aus der Medizin rauszugehen und mich auf diese Präventivmedizin außerhalb des Systems zu spezialisieren. Also, lasst uns dafür sorgen, dass wir früh genug sind und nicht in irgendwelchen Visiten euch irgendwann Ärzte begegnen, die dann hoffentlich genauso denken und sagen, fuck, wir sind zu spät, weil darum geht's, dass wir früh genug sind, dass wir uns strategisch und systematisch aufstellen und dann ein gutes, langes Leben haben. Schön, dass ihr heute dabei wart, macht es gut und bis zum nächsten Mal. Das war eine weitere Folge im Podcast Länger Leben. Wenn du schon ein paar Mal reingehört hast, dann wirst du es längst bemerkt haben. Es geht um so viel mehr als nur darum, länger zu leben. Nämlich ganz grundsätzlich die Frage, wie wir die beste und gesündeste Version von uns selbst werden. Denn dadurch schaffen wir nicht nur die besten Voraussetzungen, um tatsächlich gesund alt zu werden, sondern auch dafür die Aufgaben, für die wir angetreten sind, zu erfüllen und tragende Beziehungen zu den Menschen in unserem Leben zu entwickeln. Ich kombiniere moderne Medizin mit neuesten wissenschaftlichen Erkenntnissen und einem gesunden Pragmatismus, um dich dabei zu unterstützen, genau das zu erreichen. Ich arbeite auch im 1:1 mit Menschen zusammen. Und wenn du Interesse an solch einem persönlichen Mentoring hast, dann lass uns sprechen. Auf moritzbinder.com findest du mehr Infos und die Möglichkeit, einen unverbindlichen Termin zum Kennenlernen zu buchen. Für jetzt danke ich dir, dass du heute dabei warst. Alles Gute und bis zur nächsten Folge.